Darum die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Pharisäer traten zu Jesus und fragten ihn. Und dass sie sich an Jesus wandten, ist zunächst einmal überhaupt nicht ungewöhnlich. Diese Frage, die sie ihm stellten, ob sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen dürfe, war eine Frage, die durchaus diskutiert wurde. So wie über alle Gebote und Gesetze diskutiert wurde und noch bis heute auch diskutiert wird. Also darüber, wie ist das eigentlich zu verstehen? Und wann kann ein Scheidebrief ausgestellt werden? Was sind die Kriterien dafür? Und wie es damals so war und wie es heute noch so ist, es gab verschiedene Ansichten, theologische Schulen, Rabbinenschulen, mal drei ganz kurz erwähnt von damals. Rabbi Shammai nennt Unzucht als den einzigen Grund für den Scheidebrief. Rabbi Hillel, Liberaler, meinte, anstößig sei schon ein angebratenes Essen und Grund genug für einen Scheidebrief. Das ist kein Witz, das ist also wirklich ernst gemeint. Nicht, dass er meint, ich erzähle euch hier Witze. Rabbi Akiba erklärt, findet ein Mann eine Frau, die schöner ist als seine Frau, dann kann er den Scheidebrief ausstellen. Es ist irgendwie alles nicht neu. Und da könnte ja nun die Frage der Pharisäer gewesen sein, wir fragen mal Jesus, um rauszukriegen, welcher Rabbinenschule er folgt. Ist er eher erzkonservativ, konservativ, liberal und erzliberal? Und bis dahin das alles ganz normal gewesen, über die Dinge zu diskutieren und auch zu seinem Rabbi zu gehen und zu fragen, Rabbi, was denkst du darüber? Darf ich dieses oder jenes? Das ist bis heute noch so, dass man zu seinem Rabbi geht und ihn fragt, um sich zu vergewissern, ob das, was ich denke und was ich vorhabe und wie ich handeln will, ob das dem Gesetz entspricht. Und dann legt der Rabbi die Schrift aus, wie er das so empfindet und denkt. Und darüber lässt sich dann durchaus auch kontrovers diskutieren und streiten. Übrigens, als meine Frau vorhin den Reformationstag erwähnte und wir an den Thesenanschlag Martin Luthers erinnern und denken, da war das eigentlich eine Grundlage, um kontrovers über diese Themen zu diskutieren. Jesus wird also gefragt und er fragt zurück. Auch das eine ganz normale rhetorische Umgang in der, auch damals schon, was hat euch Mose geboten? Und die Pharisäer natürlich, die mussten nicht erst eine Konkordanz aufschlagen oder bei Google nachsuchen nach einem Stichwort, was hat denn Mose gesagt dazu? Vielleicht Stichwort Scheidebrief eingeben, sondern die wussten das. Die wussten das ganz genau, die kannten das alle auswendig. Und im 5. Mose, Kapitel 24, Vers 1 heißt es, und dieser Satz ist viel länger, deshalb breche ich ihn dann auch ab, wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und ihr einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt. Und dann geht es noch ein bisschen weiter dort im Kapitel 24. Etwas Schändliches steht dort im Gesetz des Mose, aber es wird nicht benannt. Also hier im Markus-Evangelium wird es nicht benannt. Und bei Mose auch nicht. Mag es, als Mose das Gesetz erstellte, bekannt gewesen sein. Gewiss war es bekannt, was er damit meinte. Und wenn das so ist, dann musste das Jesus nicht genau benennen. Und hier hört es sich dann so an, welche Gründe hat denn der Mann, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Aber die weitreichenden Folgen, gerade auch zu dieser damaligen Zeit, hatte die Frau zu tragen. Wer würde für sie sorgen? Wohin, wenn er sie aus dem Haus entlässt mit ihr? Welche Abhängigkeit mag da entstanden sein, von der Frau zu ihrem Mann? Und das sind Dinge, die nicht nur zu Jesu-Zeiten geschehen sind, sondern das haben wir auch zu unseren Zeiten. Aber scheinbar erwarten die Pharisäer dennoch, dass Jesus schändliche Gründe benennt, aber er tut es nicht. Was er tut, ist mal wieder so typisch. Typisch für Jesus. Er wendet den Blick, er wendet die Frage und er gibt ihnen keine Antwort darauf, wie sie das vor Gott rechtfertigen können, mit gutem Gewissen tun können. Er wendet auch den Blick weg von der Frau hin zu ihnen selbst. Mose, so sagt er, hat das Gesetz gegeben, weil eure Herzen hart sind, weil euch die Liebe fehlt, weil ihr nur euch seht. Und zugleich trifft das ja alle, es trifft Männer und Frauen gleichermaßen, es trifft die Menschen damals zu Jesu Zeiten und es trifft auch uns heute. Herzenshärtigkeit. Lieblosigkeit. Und das sehen wir in Beziehungen, das sehen wir im Umgang miteinander, dass Liebe auf der Strecke bleibt, dass Hass sich breit macht und das auch so einfach geworden ist. Soziale Medien, die sehr unpersönlich sein können, sind ein gutes Podium für Hass zu verteilen und zu vertreiben und Menschen zu verletzen. Herzenshärtigkeit, wir sehen es an so vielen Stellen unter uns, bei uns, in dieser Welt. Auch heute wollen wir in der Fürbitte Israel Gott hinhalten. Herzenshärte gibt es hier wie dort, bei Mann und Frau. Egoistische Bedürfnisse, Unversöhnlichkeit, Lieblosigkeit, Gewalt, sich gegenseitig oder einer dem anderen die Hölle heiß zu machen. Und bevor nun diese Herzenshärte zerstörerisch wirkt, toxisch ist, er ließ Mose das Gesetz mit dem Scheidebrief zum Schutz, nicht mit dem Gedanken, wie kriege ich die wieder los, sondern zum Schutz. Und eine Ehe, auf die Jesus schaut, sollte doch nicht geschlossen werden, bereits mit dem Gedanken, wie komme ich da wieder raus? Sondern eher, wie gestalte ich, wie lebe ich diese Beziehung, damit sie dauerhaft sein kann? Welche Bereitschaft liegt vor, die getroffene Entscheidung nicht in Frage zu stellen, sondern sich immer wieder im Alltag füreinander zu entscheiden, einander zu vertrauen, einander in Treue zu begegnen und das Ich will mit Gottes Hilfe mit dem eigenen Willen zu bewahren und festzuhalten. Aber das bedeutet auch, sich zu investieren, in die Beziehung, in die Ehe zu investieren. Sich zu investieren, aber auch in sich selbst und gegenüber dem Ehepartner, der Ehepartnerin und darauf einzustellen. Im Matthäusevangelium Kapitel 7, Vers 12 lesen wir, was als die goldene Regel bekannt ist. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Also konkret, das lebe auch in der Ehe, das lebe auch in der Beziehung, sagt Jesus. Und so packt er die Pharisäer, so packt er auch uns bei ihrer und unserer eigenen Verantwortung und Einstellung. Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht darüber hinausgehen würde und viel tiefer gehen würde. Er verweist auf eine größere Ordnung, nämlich auf Gott, den Schöpfer, auf Gottes Schöpfung und Gottes Gedanken. Und er zitiert aus dem ersten Buch Mose. Er schuf sie, also Gott schuf sie, als Mann und Frau, damit sie eins werden, ein Fleisch. Und da schwingt ja mit, dass Mann und Frau eine Einheit bilden. Dass sie sich ergänzen gegenseitig und dass sie sich auf Augenhöhe begegnen. Ist die Frau aus dem Gleichen erschaffen wie der Mann, dann ist sie ihm ebenbürtig. Und wenn die Schöpfungsgeschichte berichtet, die Frau ist vom Mann genommen, Teil von seinem Fleisch, dann ist das kein Freibrief für den Mann, über die Frau zu herrschen. Es zeigt, sie gehören zusammen. In Würde und Respekt, in Achtung und Anerkennung. In der Ehe in gemeinsamer Verantwortung und nicht mehr unter der Führung, unter Abhängigkeit der Eltern. Aber wenn Jesus das zitiert und darauf verweist, dann zieht er noch eine Linie, denn die Ehe ist auch ein Bild für die Beziehung zu Gott. Und immer wieder wird uns im Alten Testament davon berichtet und darauf hingewiesen, dass Israel die Ehe mit Gott bricht. Sie verlassen ihn und verbinden sich mit fremden und falschen Göttern. Sie fügen sich damit selber Schaden zu. Und sie begehen selbst Gräuel und Schändliches. Sie begehen, so heißt es in den Propheten, eine zweifache Sünde. Sie verlassen den Herrn, die Quelle des Lebens, und graben sich Zisternen, die löchrig sind und worin irgendwann das Wasser absteht. Und auch das geschieht wegen ihrer Herzenshärtigkeit. Jesus geht also über die Frage der Pharisäer hinaus und macht deutlich, mit einem harten, mit einem bitteren, mit einem selbstbezogenen Herzen kann ich zuallererst keine Verbindung zu Gott haben. Aber genau dazu will Jesus uns einladen. Im jüdischen Bild zu bleiben, wäre er sozusagen der Brautwerber. Der kommt, um die Braut zum Bräutigam zu führen. Oder der kommt und sagt, du bist auserwählt für den Bräutigam. Wir sind auserwählt für den Bräutigam und letztendlich ist er es ja selbst. Und doch führt er uns wieder in diese große Beziehung zum Vater zurück. In diese Beziehung hinein, da lädt er uns ein, mit sich, mit Gott dem Vater. Eben mit dem Gott, der sich uns in Jesus Christus zu erkennen gibt und in sonst niemanden. Und wenn du hineingehst, dich einladen lässt in diese Beziehung, dann heißt das zugleich auch etwas zu verlassen, etwas zurückzulassen. Und das sind dann durchaus mehr Dinge oder Personen als die eigenen Eltern. Das ist im Grunde genommen das eigene alte Leben ohne Christus. Das loszulassen, zurückzulassen, das zu verlassen, um diese neue Beziehung in Christus aufzunehmen, leben zu können und nicht gehindert zu werden durch das, was uns dann noch binden würde, wenn wir das Alte nicht zurücklassen. Also das eigene Leben ohne Gott, ohne Christus zurücklassen. Das eigene Leben in der Selbstbezogenheit verlassen. Das ist Gottes Wunsch. Und darum ist sein Liebeswerben an dich und an mich gerichtet. Damit du und ich, damit wir mit ihm leben und mit ihm verbunden sind. Und dann bekommt dieses Wort, das eben auch bei einer kirchlichen Trauung gesprochen wird, noch eine größere Bedeutung. Was Gott sich gedacht hat, die Verbundenheit zwischen ihm und seinen Ebenbildern, nämlich uns Menschen, zwischen ihm und dir. Und was er in Jesus Christus wieder zusammenfügen will, das sollen wir nicht scheiden. Von ihm sollen wir uns nicht trennen, uns nicht von der Quelle des Lebens lösen, nicht von dem, der die Liebe schlechthin ist. Aber nochmal zurück. Jesus selbst nimmt das Gesetz des Mose zur Ehescheidung nicht zurück. Und er sagt, es ist von Mose gegeben wegen eurer Herzenshärtigkeit. Und diese Herzenshärtigkeit, sie ist da. Und letztendlich kann sie nur in Christus genommen werden. Nur er kann ein neues, ein fleischliches, ein weiches Herz schenken. Nur er kann es mit der Liebe des Vaters durch den Heiligen Geist erfüllen, durchwirken und nur so kann es anders werden. Wegen der Herzenshärtigkeit der Menschen mag es manchmal besser sein, es kommt in einer Ehe zur Scheidung. Und das nicht leichtfertig, weil ich denke, ach, das habe ich noch nicht ausprobiert und die gefällt mir jetzt besser oder die hat das Essen angebrannt. Die Rabbiner von vorhin. Eben nicht aus dem Grund zu sagen, ich habe was Besseres gefunden. Wenn einer in der Ehe, in der Beziehung leidet, sodass er Schaden an seiner Seele nimmt, dass sein Leben unterdrückt wird, dass er Gewalt und Missbrauch ausgesetzt ist und wo die Ehe zur Hölle wird, dann darf aus seelsorgerischen Gründen der Rat nicht der sein, um aller Umstände willen in einer toxischen Beziehung zu bleiben. Da kann es sein, dass es einen Bruch, einen Schnitt geben muss, der dennoch schmerzlich ist. Aber wenn es heißt, damit das eigene Leben zu retten, dann ist das so. In der Frage der Pharisäer schwingt auch vielleicht Unbarmherzigkeit und Lieblosigkeit mit und der egoistische Blick. Statt die Frage so zu stellen, wie sie sie gestellt haben, ob es erlaubt ist, den Scheidebrief auszustellen, sollte doch die Frage eher lauten, was kann ich Gutes für die Beziehung tun? Wie kann ich mein eigenes Herz offen, weich und unverhärtet sein und bleiben lassen? Da gibt es eine Antwort, die so simpel und schwer zugleich klingt und die uns in dieser Seminarwoche immer wieder begleitet hat. Geh in Gottes Gegenwart. Höre auf das, was er dir sagt. Und dann tu das, was er dir gesagt hat. Amen.